Ja, Jesus im Zentrum, immer noch unser Thema. Man kann das eigentlich sehr lange machen, denn Jesus ist sehr groß. Jesus ist sehr interessant. Es macht Spaß, ihn besser kennenzulernen. Und heute möchte ich Zeichen und Wunder, ein bisschen über Zeichen und Wunder predigen. Denn auch das ist ja ein Teil von Jesus gewesen, ein Teil seines Dienstes. Er hat viele Zeichen und Wunder vollbracht. Es gibt so einen Film, der heißt Der Mann der 1000 Wunder. Ein super schöner animierter Film, so Stop-Motion-mäßig, glaube ich, gemacht. Richtig, richtig schön. Auf jeden Fall ist Jesus bekannt als Wundertäter, Wunderheiler. Das wissen sogar viele Ungläubige, die sonst gar nicht so viel in die Kirche gehen und so und die Bibel noch nie gelesen haben, wissen, wenn sie, Jesus, ist das nicht der Typ, der zum Beispiel auf dem Wasser gegangen ist oder der Kranke geheilt hat? Also das ist was, was die meisten über Jesus wissen. So dieser Typ, der Wunder gemacht hat, angeblich. Wasser zu Wein, genau. Ja, stimmt, das ist auch sehr bekannt. Ja. Viele, viele Beispiele. Blinde, sehend vielleicht auch, wissen vielleicht auch sogar manche. Ich werde jetzt nicht darüber reden, über die Beweise, die es vielleicht dafür gibt, für die Wunder, ob das irgendwie naturwissenschaftlich haltbar, beweisbar oder was weiß ich ist. Ich will ein bisschen darüber reden, über das Warum. Warum hat Jesus so viel Wunder getan? Warum diese Zeichen und Wunder? Ich denke, das Wort Zeichen gibt uns schon im Wort einen Hinweis darauf, ja, was diese Wunder, diese Machttaten vielleicht zu bedeuten haben. Zeichen und Wunder kennt man auch so ein bisschen als Schlagwort. Stellt euch zum Beispiel mal einen Typen vor, der kommt zu dir und der sagt: Jo, moin, ich bin Vulkanier. Star Trek, vielleicht kennt manche Star Trek, ja, das sind diese Typen bei Star Trek mit den spitzen Ohren, so eine deformierte Fresse. Nein, so ein bisschen komisches Gesichtsknorpel und so weiter, seltsame. Also man sieht sofort, okay, es sind Außerirdische, ein auf denen. Obwohl, nee, Digga. Das sind ja gar nicht die Vulkane. Nein! Oh, so sorry. Ja. Die anderen. Wie heißen denn die anderen von Star Trek? Diese. Klingonen! Ja, das sind diese Krieger-Klingonen, genau. Ja. Oh Mann, ja. Die Vulkanier sind ja so diese sanften Spitzohren, die auch irgendwie so. Können die so ein bisschen Gedanken lesen und sowas alles? Auf jeden Fall würde man so sagen: Bro, ich glaube dir nicht, dass du Vulkanier bist. Kannst du dich irgendwie ausweisen? Weil es kann ja jeder sich spitze Ohren irgendwie anoperieren lassen oder so eine Spitzohrperücke tragen oder was weiß ich. So, kannst du das irgendwie beweisen, dass du wirklich Vulkanier bist? So, er guckt so nach. Ja, oh Mist, meinen Personalausweis habe ich nicht dabei. Da steht locker drauf, ich bin Vulkanier. So. Geburtsort, wie heißt der Planet, wo die hier geboren sind? Wow. Ja, genau. Ich komme vom Vulkan. Star Trek, richtig geil. Wer das nicht kennt, unbedingt mal angucken, alle Folgen. Vor allem die alten. Richtig gut sind die Folgen immer mit den unsichtbaren Außerirdischen, wo man einfach mal ein bisschen Geld gespart hat. Mal so, wow! Ich glaube, da war jemand. Richtig geil. Gibt es auch voll viel. So, komm auf den Planeten und das ist so eine unsichtbare außerirdische Rasse. Richtig geil. Diese Folgen sind die besten Folgen. Egal. Okay, du bist also Vulkanier angeblich. Ja, ich bin Vulkanier. Okay. Okay, Digga, wie kannst du mir denn jetzt beweisen, dass du wirklich Vulkanier bist? Ah, jetzt fällt es mir ein. Ihr Vulkanier, ihr habt doch diesen Griff, oder? Kennt ihr diesen Vulkanier-Griff, wo man jemanden sofort mit einschläfern kann? So als Jugendlicher wollte ich immer davon geträumt, dass ich diesen Griff kann, dass das wirklich funktioniert. Ich habe immer gehofft, dass das wirklich funktioniert, dass man das lernen kann. Ich glaube, man fasst jemanden hier so am Nacken und dann schläft er sofort ein oder stirbt. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Der Vulkaniergriff. So, Bro, wenn du den Vulkaniergriff könntest, würde ich dir sofort, das wäre für mich der absolute Beweis, du bist wirklich Vulkanier, weil das können nur Vulkanier. So, das können nur Vulkanier, das kann niemand anders. Wenn er das können würde, dann wäre es safe für mich sicher, er ist ein Vulkanier. Wenn er es nicht kann, ist er entweder echt ein Loser-Vulkanier, der nicht zur Vulkanierschule gegangen ist. Oder ich weiß nicht, ob das alle können oder ob das gelernt wird in der Schule oder ob das nur so Soldaten können von denen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist unglaubwürdig. Du bist Vulkanier angeblich und kannst diesen Griff nicht. Okay. Ich glaube dir nicht so ganz, dass du Vulkanier bist. Jesus Christus war, weiß Gott, kein Vulkanier. Aber er hatte auch keinen Personalausweis. Und er war der Christus, der Sohn Gottes. Und er hat von sich als Menschensohn geredet. Das war letztes Mal unser Thema. Der Menschensohn. Jesus hat von sich immer als Menschensohn geredet. Er hat fast keinen anderen Titel für sich selber benutzt. Er hat auch immer in dritter Form vom Menschensohn geredet. Aber das war sein Ding. Das war sein Bild. Das war die Geschichte, auf die er sich bezog. Aber was beweist denn jetzt, dass er wirklich dieser Menschensohn ist? Hast du einen Personalausweis, wo das drin steht? Nein. Warum sollten wir diesem Mann glauben? Warum hätten die Menschen damals ihm glauben sollen, ihm vertrauen sollen? Wie kannst du uns beweisen, dass du wirklich dieser Menschensohn bist? Kannst du irgendwas? Kannst du irgendwas? Gibt es irgendwelche Zeichen, die dafür sprechen würden? Und genau das ist Teil, es ist nicht alles. Es ist, glaube ich, nicht der einzige Grund, warum Jesus Zeichen und Wunder getan hat, aber es ist ein ganz großer Grund, warum diese ganzen Wunder, diese ganzen Zeichen, es ist einfach sozusagen der Personalausweis von Jesus. Hier ist der Beweis, ich bin Gottes Sohn. Leute haben gesagt, die Dinge, die er tut, kann kein normaler Mensch tun. Das ist der Sohn Gottes. Das ist der Christus. Das muss so sein. Und Leute haben sich darüber gestritten, ja. Manche haben gesagt, es zeigt nur, dass er vom Teufel besessen ist. Das ist alles. Und andere haben gesagt, nein. Nikodemus, oder? Niemand kann die Dinge tun, die du tust, außer Gott ist mit ihm. War für ihn ganz klar. Andere haben gesagt, der Teufel ist hier im Spiel. Und das sagen wir ja auch manchmal, wenn wir Zeichen und Wunder sehen. Und Jesus hat es selber gesagt. Ja, es werden Leute kommen, die werden sich Christus nennen, die werden Zeichen und Wunder tun, aber sie sind nicht von Gott. Sie sind vom Teufel. Ja, krass, ziemlich fies. Nicht so leicht. Aber schauen wir uns mal ein Zeichen an, die Hochzeit in Kana. Johannes 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand, dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und kosteten davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Vers 11. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten ihm. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Er bewies zum ersten Mal seine Macht. Hier ist ein ganz krasser Hinweis, also eigentlich in your face. Warum macht Jesus dieses Wunder? Johannes klärt uns auf. Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, möchte, dass der Leser sofort versteht, warum hat Jesus dieses Wunder gemacht? Als Zeichen seiner Macht. Ja, er ist der Sohn Gottes. Ja, er ist das Wort, fleischgewordene Wort Gottes. Er ist der eine. Er ist der Menschensohn. Also, wir sehen hier, die Zeichen sind ein Ausweis. Ein Ausweis Jesu, ein Hinweis darauf, wer er ist. Schlag mal Apostelgeschichte auf. Auch sehr eindeutig hier, was Petrus sagt in seiner Predigt. Apostelgeschichte 2, die Predigt des Petrus. Vers 22, Apostelgeschichte 2. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Manche Übersetzungen sagen hier Zeichen und Wunder in eurer Mitte getan. Und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Petrus predigt und er sagt den Leuten, warum hat Jesus diese Wunder getan? Ihr wisst es doch alle. Und in dem Moment hat ihm keiner widersprochen. Und wenn ihr mal ein bisschen jüdische Literatur, wenn ihr mal, ja, man kann das nachlesen. Jesus ist ja eine Person, die auch in der jüdischen Literatur vorkommt, die auch, so viel ich weiß, auch im Talmud eine Rolle spielt. Da wird auch was zu ihm gesagt. Also es haben ja auch seine Gegner etwas über ihn geschrieben, die nicht an ihn geglaubt haben als Messias. Und wisst ihr, was sie alle einhellig gesagt haben? Jesus war ein Mann, der Wunder getan hat. Sogar seine Feinde mussten das zugeben. Sogar für seine Feinde war er ein Wundertäter. Das findest du in der jüdischen Literatur von den Leuten, die nicht an Jesus geglaubt haben. Also Jesus hat diese Wunder getan und Petrus erklärt auch, warum. Damit ihr Idioten checkt, dass das der Messias ist, Mann. Deswegen hat er das gemacht. Aber ihr hattet ein Brett vor Augen. Ihr habt das nicht gesehen, ihr habt den Mann gekreuzigt. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hat ihn unter euch. Ja, Gott hat unter euch bezeugt, dass das sein Gesandter ist. Behaltet mal dieses Wort Gesandter im Kopf. Und jetzt gehen wir mal ganz weit zurück in eurer Bibel in 2. Mose. Denn ich möchte mit euch heute Jesus anschauen, aber auch Mose. Okay? 2. Mose, Kapitel 3. Und ihr kennt alle die Geschichte in 2. Mose, hoffe ich doch. Wenn nicht, Israel ist in Gefangenschaft in Ägypten, sie sind versklavt. Der Pharao ist sehr gemein zu ihnen. Er quält das Volk. Er lässt sie arbeiten. Er tötet ihre Kinder teilweise, ihre männlichen Kinder. Also es gab, ja, ich will nicht sagen Völkermord, aber es war krass. Der Pharao und die Ägypter hatten Angst vor den Israeliten, denn die haben gesagt, das sind so viele. Wenn wir irgendwann mal in einen Krieg kommen, kann es locker passieren, dass die Israeliten sich den Feinden, also sich mit unseren Feinden verbünden und dann gegen uns kämpfen und dann haben wir eine Art Bürgerkrieg in unserem eigenen Land. Und der Pharao hat gesagt, das ist viel zu gefährlich. Wir müssen die irgendwie minimieren. Und dann kommt es zu diesem krassen Mord an diesen männlichen Babys. Also den Israeliten geht es richtig, richtig schlimm dort. Sie sind dabei, Ziegel zu brennen für diese großen, mächtigen Bauten. Der Pharao selber hält sich für Gott. Er hält sich für Gott. Eine schlechte Angewohnheit von vielen mächtigen, reichen Menschen und Königen bis heute. Bis heute. Verrückterweise. Er hält sich für Gott. Und hier haben wir einen Mann, der Mose heißt. Und ihr kennt die ganze Geschichte, sein ganzes, wie er so dahin kommt. Mose flüchtet nach Midian und dort passiert Folgendes. Er hütet die Schafe, dann ist er ein Dornbusch. Er sieht einen brennenden Dornbusch, dort redet Gott zu ihm. Und Gott sagt, ich habe die Schreie meiner Kinder gehört. Ich habe das gehört und ich werde die jetzt retten durch dich. Ich will, dass du mein Gesandter bist. Lesen wir mal ab Vers 16. Geh du nach Ägypten und ruf alle führenden Männer Israels zusammen. 2. Mose 3, Vers 16. Und habt so ein bisschen im Hinterkopf Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder. Das, was wir schon in Apostelgeschichte gerade gelesen haben. Diese Redewendung. Und ich lese aus der Brand New Neuen Genfer, Genesis und Exodus Ausgabe. Ja, ja, jetzt erhältlich. Sehr schön, sehr hübsch zum Schmökern. Und auch sehr gut zum Vorlesen geeignet. Liest sich sehr gut. Deswegen lese ich das mal daraus vor. Geh nun nach Ägypten, Vers 16, und ruf alle führenden Männer Israels zusammen. Sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich gebe genau auf euch Acht und habe gesehen, was euch in Ägypten angetan wird. Darum habe ich beschlossen, euch aus diesem Elend zu befreien. Ich bringe euch aus Ägypten in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter. Es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Die führenden Männer des Volkes werden auf dich hören. Dann sollst du gemeinsam mit ihnen zum ägyptischen König gehen. Sag ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. Erlaube uns, 3 Tagesreisen weit in die Wüste zu ziehen, um für den Herrn, unseren Gott, ein Opferfest zu feiern. Allerdings weiß ich wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird. Es sei denn, er wird durch eine starke Hand dazu gezwungen. Darum werde ich meine Hand ausstrecken. Ich werde Ägypten schlagen und gewaltige Wunder in seiner Mitte tun. Das hat mich irgendwie vor ein paar Monaten mal richtig schockiert, dass dieses Wort Zeichen und Wunder, also diese Wendung, hauptsächlich mit dem Strafgericht an Ägypten eigentlich verbunden ist. Also die Strafen, die Gott den Ägyptern und vor allem hauptsächlich dem Pharao antun wird, sind Zeichen und Wunder. Also da dachte ich so, wow, was für eine krasse Verbindung, Zeichen und Wunder, da denke ich immer an was mega Positives, so Zeichen und Wunder, Bruder. Und dass das Zeichen und Wunder sind, die Heuschrecken, die Frösche, die Mücken, die Beulenpest, der Hagel, die Dunkelheit und auch der Tod des Erstgeborenen, krass. Das sind Zeichen und Wunder, die Gott tun möchte in Ägypten. Okay. Wir lesen mal weiter. Danach wird man euch ziehen lassen. Ich werde dafür sorgen, dass die Ägypter eurem Volk wohlgesinnt sind und ihr das Land nicht mit leeren Händen verlassen müsst. Und dann lesen wir mal weiter in Kapitel 4, Vers 1. Mose entgegnete, was ist, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen? Da fragte ihn der Herr, was hast du da in deiner Hand? Ein Stab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose tat es, und der Stab wurde zu einer Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Streck deine Hand aus und pack sie am Schwanz, forderte der Herr ihn auf. Mose griff nach der Schlange, und in seiner Hand wurde sie wieder zu einem Stab. Tu das vor den Israeliten, sagte der Herr, dann werden sie glauben, dass ich, der Herr, dir erschienen bin. Der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann befahl er Mose, steck die Hand in dein Gewand. Mose gehorchte. Und als er die Hand wieder herauszog, war sie voller Aussatz, weiß wie Schnee. Steck sie nochmal in dein Gewand, forderte der Herr ihn auf. Mose tat es, und als er sie wieder herauszog, war sie wieder so gesund wie der Rest seines Körpers. Der Herr sagte zu Mose, wenn sie dir nicht glauben und sich durch das erste Zeichen nicht überzeugen lassen, werden sie dir nach dem zweiten Zeichen Glauben schenken. Sollten sie dir aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören, dann schöpfe Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden, dort wird es zu Blut werden. Ach Herr, erwiderte Mose, ich bin kein guter Redner, das war ich noch nie. Und auch jetzt, wo du mit mir, deinem Diener, redest, ist es nicht besser geworden. Meine Worte sind unbeholfen und schwerfällig. Der Herr antwortete, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Und nun, mach dich auf den Weg, ich selbst helfe dir beim Reden und zeige dir, was du sagen sollst. Denkt an Jesus, der sagt, ich sage nur das, was ich meinen Vater hören rede. Denkt an Jesus. Ich selbst helfe dir beim Reden und zeige dir, was du sagen sollst. Doch Mose bat, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Mose hat so viel Angst vor dieser Aufgabe. Er ist so überfordert. Er will das nicht, er traut sich das nicht. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur am Anfang so. Gott muss mit Mose, ich glaube, gefühlt über Wochen ringen, damit er seinen Auftrag erfüllt. Sogar mittendrin. Er war schon einmal beim Pharao. Gott muss ihm nochmal sagen, Mose, ich möchte, dass du das machst. Mose ist so entmutigt. Ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Da wurde der Herr zornig über Mose und sagte, du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist schon unterwegs zu dir und freut sich darauf, dich zu sehen. Du kannst ihm sagen, was er den Israeliten weitergeben soll und ihm deine Worte in den Mund legen. Ich selbst werde euch beiden beim Reden helfen und euch zeigen, wie ihr vorgehen sollt. Aaron wird an deiner Stelle zum Volk sprechen. Er ist dein Sprachrohr, oder man kann auch übersetzen, dein Mund. Du aber stehst für ihn an Gottes Stelle. Tschüss. Bitte einmal kurz aufpassen. Mose, du stehst für Aaron an Gottes Stelle. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Mose an Gottes Stelle. Mose, der Retter. Mose, der Retter seines Volkes. An Gottes Stelle. Es sind schon nice Parallelen hier zu Jesus. Und jetzt hier noch den letzten Satz. Du aber stehst für ihn an Gottes Stelle und trägst ihm auf, was er sagen soll. Nimm deinen Stab mit, denn mit ihm wirst du die Wunder tun, die deinen Auftrag bestätigen. Also Gott sagt, und das ist so krass, Mose muss eigentlich zwei Seiten davon überzeugen. Einerseits muss Mose oder wird Mose mit Gottes Hilfe dem Pharao zeigen, dass er nicht Gott ist und dass er gefälligst vor dem wahren Gott kuschen muss und das Volk des wahren Gottes gefälligst freizulassen hat, weil er nicht so stark ist wie der wahre Gott. Das ist Nummer eins. Aber das anscheinend fast genauso schwere, die genauso schwere Aufgabe ist, sein eigenes Volk davon zu überzeugen, dass er der von Gott gesandte Retter ist. Der Mann, den Gott beauftragt hat, sie zu retten aus der Knechtschaft und Gefangenschaft. Und Mose weiß, das wird nicht leicht, dass sie mir glauben. Die glauben ja nicht alles. Ich kann ja nicht da einfach hingehen und sonst was erzählen. Die kennen mich doch teilweise gar nicht, selbst wenn die mich kennen. Wie kann ich denen denn bestätigen, dass Gott wirklich mich geschickt hat? Oder die sagen, du bist doch verrückt geworden da in der Wüste, Mann. Du bist ein alter Spinner. Man kennt ja diese Zausel, die so ein bisschen gaga sind. Uns vom Pharao befreien, alles klar. Du, alter Mann, kannst du überhaupt noch kämpfen? Kannst du überhaupt noch ein Schwert halten? Opa, du willst uns befreien? Du bist der Retter? Du siehst nicht wie ein Retter aus. Du siehst nicht aus, als ob du die Fähigkeiten eines Retters hast. Und Gott sagt, tu diese Zeichen und dann werden sie dir glauben. Aber selbst Gott sagt, mach Zeichen 1, wenn sie dir immer noch nicht glauben, mach Zeichen 2. Und Gott weiß, wenn sie dir das zweite Zeichen danach immer noch nicht glauben, mach Zeichen 3, weil Gott kennt seine Leute. Er weiß, sie glauben nicht so leicht. Sie sind schwer zum Glauben. Es muss schon einiges geschehen, um diese Menschen zum Glauben zu bringen, sie dazu zu bewegen, dir zu vertrauen. Und ihr kennt es doch auch, oder? Wir sind doch auch misstrauisch. Wenn jemand kommt und sagt, vertrau mir. Ich meine, ich habe meine Frau vor vielen Jahren geheiratet, vor 18 Jahren. Aber auch, wisst ihr, was ich meine? Auch selbst, wenn man jemanden liebt, ihm so sehr zu vertrauen, dass man ihn heiratet. Ja, das fordert schon Vertrauen, jemanden zu heiraten. Ja, Gott vertrauen, aber auch der Person ein Stück weit, ja. Na, ich vertraue Gott und ich vertraue dir, dass du es wirklich ernst meinst. Dass du es wirklich ernst mit mir meinst. So. Das ist doch schon schwer, oder? Mose tut diese Zeichen. Ich habe noch 4 Minuten und das ist gar nicht schlimm. ihr könnt voll gerne einfach mal in Exodus selber noch ein bisschen reinschmökern. Es ist super, super cool. Wenn ihr das mal lest, den Anfang von Exodus, unter diesem ganzen Thema Zeichen, Wunder und Mose als der Retter seines Volkes. Aber das hier will ich noch kurz lesen. Der Herr hatte, Vers 27 in 2. Mose 4. Der Herr hatte Aaron befohlen, Mose in der Wüste entgegenzugehen, und Aaron hatte sich auf den Weg gemacht. Am Berg Gottes traf er Mose und küsste ihn zur Begrüßung. Mose erzählte seinem Bruder, was der Herr ihm aufgetragen hatte und welche Wunder er tun sollte. Gemeinsam gingen die beiden nach Ägypten und versammelte dort die führenden Männer der Israeliten. Aaron teilte ihnen alles mit, was der Herr zu Mose gesagt hatte. Und sie glaubten ihm. Anscheinend nicht, denn Mose tat die Wunder vor den Augen des gesamten Volkes. Er musste die Wunder tun. Anscheinend. Sie glaubten ihm nicht einfach so. Und er tat die Wunder und nicht nur ein Wunder. Er musste wahrscheinlich alle 3 machen. Er musste die Schlange machen, er musste die Hand machen, er musste das Blut machen. Ja, er machte das nicht, Gott machte es, ne? Ab für ihn und durch ihn. Aber es hat wahrscheinlich diese Dinge gebraucht, bis die überzeugt waren, oder? Und achtet auch darauf, zu wem er hier geht. Sie gehen zu den führenden Männern. Ich weiß nicht, wie leicht oder schwer das Volk, das einfache Volk, zu überzeugen war. Aber wisst ihr, mit wem Mose sich hier auseinandersetzen muss? Mit den führenden Männern. Wisst ihr, mit wem Jesus sich auseinandersetzen musste? Besonders. Wer Jesus besonders misstraut hat, wer Jesus besonders widerstand, das waren die führenden Männer. Das waren die Führer des Volkes. Sie hatten es schwer, diesem Retter zu vertrauen. Jesus, angeblich der Retter des Volkes, wirklich? Kannst du das beweisen? Wer forderte die Zeichen von Jesus, oder? Wer forderte und sagte, zeig uns doch ein Zeichen? Das waren die führenden Männer des Volkes. Für die war es ganz schwer. Zacharias, oder? Am Anfang vom Lukas-Evangelium. Zacharias geht in den Tempel, er ist ein Priester Gottes. Wisst ihr, Maria und Josef haben Gott sofort vertraut. Ganz einfache 2 Teenager, 2 junge Menschen, Bauernkinder, Zimmermann, Handwerker. Sie vertrauten Gott. Aber wisst ihr, wer es schwer hatte, Gott zu vertrauen? Einer der führenden Männer. Ein Mann Gottes, der Priester Zacharias. Gott musste ihn stumm machen. Erinnert euch, ich mache stumm, wenn ich stumm mache. Aber dir lege ich die Worte in den Mund. Und man muss schon... Also man muss nicht viel Fantasie anwenden und das Ganze hier auf Jesus zu übertragen, oder? Wenn man das macht, ist es echt genial. Dieser Mose hier, das hat so viel Ähnlichkeiten zu Jesus. Beziehungsweise Jesus ist unser Mose. Jesus ist unser Mose. Jesus ist unser Retter. Jesus hat diese Zeichen und Wunder getan, um sich auszuweisen. Dass er der Messias ist, der Menschensohn, der Erlöser. und der Erlöser Israels. Achtet darauf, oder? Und der ganzen Welt, aber zuerst Israel. Er wollte Israel in die Freiheit führen. Denn Israel war nicht frei. Es gibt diese berühmte Diskussion und die Leute auch, ich weiß nicht, ob sie Führer des Volkes waren, aber in Johannes 9, wir sind niemandes Sklaven, Jesus, wovon redest du? Er sagt, ne, die Wahrheit wird euch frei machen. Wieso frei machen? Wir sind frei. Haha. Jeder wusste, dass es Quatsch ist. Die waren nicht frei. Die waren unterdrückt. Sie waren ein bisschen frei. Aber sie waren nicht wirklich frei. Und so viele beteten dafür, frei zu werden. Von den Römern. Und Jesus wollte sein Volk vom Pharao befreien. Und wisst ihr, wer der Pharao für Jesus war? Das war nicht Pontius Pilatus, das war nicht Augustus oder Caesar oder irgendein Feldherr. Das war der Teufel selber, Satan. Das war der Pharao für Jesus. Jesus wollte sein Volk freimachen von dem Pharao. Und er identifiziert diesen Pharao nicht mit irgendeinem Menschen, sondern mit dem Teufel selber. Mit der bösen Macht, mit dem Bösen schlechthin. Und er sagt, davon müsst ihr frei werden. Was sagen die Engel in Lukas? Er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Die Israeliten müssen nicht zuallererst, die Juden mussten nicht zuallererst von den Römern oder von irgendwelchen Menschen befreit werden. Sie mussten von ihren Sünden befreit werden. Sie mussten von der bösen Macht befreit werden, unter der sie waren, gefangen waren, Sklaven waren. Und Jesus wollte ihr Mose sein, wollte sie in die Freiheit führen. Wisst ihr, was spannend ist? Mit wem Jesus sich trifft auf dem Berg der Verklärung? Mit Mose und Elia. Mit Mose und Elia. Er trifft die beiden Jungs. Petrus ist völlig begeistert, ich wär's auch. Wahnsinn, Mose, wer anders aus der Zeit hat jemals Mose live gesehen? Mose war für die Juden damals und ist es heute immer noch der Allergrößte. Wirklich der Allergrößte. Es gibt niemanden, der größer ist als Mose. Und Jesus trifft diese beiden Männer auf dem Berg der Verklärung, wie wir ihn nennen, auf irgendeinem Berg. Dann kommt diese Wolke, Achtung, denkt an letztes Mal, Menschensohn, Wolke. Kommt diese Wolke und hüllt die ein. Die Jünger kriegen schon einen kompletten Film. Denken sich nur noch, tschüss. Was ist denn jetzt los? Wow, ich komme mir vor wie im Traum von Daniel 7. Heftig. Und dann sind da noch Mose und Elia. Und worüber reden sie eigentlich da mit Jesus? Über irgendwelche, tauschen sie Rezepte aus für Passafest? Oder was machen sie da genau? Oder reden sie darüber, wer die besseren Esel hat? Oder was ist so deren Thema? Interessanterweise erfahren wir sogar, worüber die Jungs da geredet haben. Sehr nice. Checkt mal hier Lukas 9, oder hört einfach zu, ihr müsst nicht aufschlagen. Lukas 9, Vers 30, auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Wetter. Nein, sie sprachen mit ihm über das Ende. Und wisst ihr, okay, warum über das Ende? Warum reden sie mit ihm über sein Ende? Sein Ende ist in Jerusalem, das wusste Jesus. Jesus wusste genau, was sein Ende ist. Er hat es den Jüngern immer wieder gesagt, ich gehe dahin, ich werde getötet, ich werde auferstehen. Der Menschensohn muss in die Hände der Heiden überliefert werden, damit sie ihren Mutwillen mit ihm treiben. Jesus wusste genau, was sein Ende ist. Warum reden sie mit ihm über das Ende? Er wusste, was sein Ende ist. Warum reden sie mit ihm über sein Ende? Weil er Angst hatte vor seinem Ende. Und da, das könnt ihr schwarz auf weiß in eurer Bibel nachlesen, Jesus hatte Angst vor seinem Ende. Er hatte so Angst davor. Er wusste, was es bedeutet, was es ihn kosten würde, der Mose zu sein für sein Volk. Dieses Volk in die Freiheit zu führen, würde ihn alles kosten. Alles. Und er hatte Angst wie Mose. Mose hatte so Angst. Bitte lest das in Exodus, bitte lest das. So geil. Es ist so ermutigend, dass so ein großer Mann solche Angst hatte. Leute, wir haben auch so viel Angst. Aber es schließt nicht aus, dass wir mit Gottes Hilfe große Männer und Frauen werden können in seinem Reich. Nur weil wir Angst haben. Schließt es gar nicht aus. Die größten Männer hatten Angst. Jesus selber hatte Angst. Das ist doch nicht schlimm, dass wir auch manchmal Angst haben, oder? Mose hatte solche Angst. Elia. Denk doch mal an Elia. Der hatte solche Angst. Der hatte auf einmal solche Angst vor Isabel. Er floh in die Wüste. Er wäre am liebsten dort, er hätte fast Selbstmord gemacht. Ja, er floh in die Wüste. Er sagte, lass mich einfach hier sterben, Gott. Er hatte solche Angst. Und Gott redet zu ihm mit dieser sanften Stimme. Diese beiden Männer, die selber so dieses Tief kannten, dieses Tief down sein, Angst zu haben, was kommt in der Zukunft. Elia wusste, was passiert, wenn die Alte mich kriegt. Ich weiß, was sie mit den anderen Prophetenschülern gemacht hat. Ich will nicht so sterben. Mose hatte Angst, weil er wusste, was macht der Pharao mit seinen Feinden. Nicht schön. Gar nicht schön. Und Mose, wisst ihr, wer am gefährlichsten für Mose eigentlich war? Es war nicht der Pharao. Sein eigenes Volk hätte ihn in der Wüste fast gesteinigt. Ist das nicht krank? Sein eigenes Volk war sein größter Feind. Wisst ihr, wer der größte Feind von Jesus war? Nicht die Römer. Sein eigenes Volk. Und er wurde gesteinigt. Er musste sein. Mose ist nochmal drum rumgekommen. Gott bewahrte ihn davor. Aber Jesus starb dafür, sein Volk zu retten. Und jetzt noch zum Schluss einmal in die Apostelgeschichte, um euch nochmal ein bisschen zu strapazieren, aber Apostelgeschichte 2, hier gibt es so krasse Parallelen zu Exodus, bitte, ey, echt, checkt mal bitte diese ganzen krassen Parallelen zu Exodus, das ist so heftig, wirklich, das ist so heftig. Okay, ich sage es jetzt nicht, weil es führt zu weit, aber doch, ich sage es doch. Wisst ihr, was krass ist am Ende von der Mose-Geschichte? Gott ballert dieses Land sowas von heftig weg. Wirklich. Also da steht ja kein Grashalm mehr gefühlt, steht da noch, oder? Also dieses Land ist völlig am Boden. Und es sterben ja sogar Kinder. Massenweise. Und wisst ihr, was dann da in Exodus steht? Da steht, der Pharao war zornig und wollte die Israeliten wegjagen, aber die Ägypter, das Volk der Ägypter, hatte hohes Ansehen vor den Israeliten. Wisst ihr, die Israeliten sind die ganze Zeit in so einer Art Schutzzone gewesen und diese ganzen Plagen sind bei ihnen nicht passiert, nur bei den Ägyptern. Und obwohl das Land so zerstört ist, haben die Menschen so ein krasses Ansehen vor den Israeliten. Die erkennen, boah, das ist echt Gottes Volk. Und wisst ihr, was in der Apostelgeschichte steht? Das Volk hatte hohes Ansehen vor der Gemeinde. Das ganze Volk. So krass, oder? Also das sind so die heftigen Sachen. So. Genauso ging es unseren Geschwistern. Die Leute merkten, da ist der lebendige Gott. Der lebendige Gott hat seine Hand auf dieser Gemeinde. Der hat seine Hand auf dieser Gruppe von Menschen. Ja, das ist schon krass. Aber was beten dann, und das ist jetzt wirklich der Schluss von meiner Andacht, was beten dann die Jünger, was betet diese junge Gemeinde, als der Druck langsam anfängt? Die führenden Männer des Volkes fangen an, Druck auszuüben auf die junge Gemeinde. Und was ist dann eins ihrer ersten Gebete? Das lest ihr in Apostelgeschichte 4. Und ich lese einfach mal Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Erweise deine Macht, Herr. Herr, bestätige uns durch Zeichen und Wunder. Bestätige, dass wir deine Jünger sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir das Volk des lebendigen Gottes sind durch Zeichen und Wunder, so wie du dein Knecht Jesus bestätigt hast durch Zeichen und Wunder. Herr, wir brauchen auch diese Bestätigung, damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen merken, hier ist Rettung. Jesus Christus ist der Retter, er ist der Mose. Dass Menschen vertrauen und mit ihm aus Ägypten ziehen. Die Menschen mussten Mose vertrauen, damit sie sich ihm anschließen und mit ihm in die Wüste. Er wollte sie in die Wüste führen. Ich meine, so schlimm, wie es auch war, Sklave zu sein. In der Wüste verdurstet man eventuell. Das ist der sichere Tod eventuell. Und diesem Mose zu vertrauen, mit ihm in die Wüste zu gehen. Und in der Wüste passiert es dann ja auch. Die Leute sagen, wo hast du uns hier hingeführt? Wären wir lieber da geblieben, da war es besser. Und Vers 12 von Apostelgeschichte 5. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und die ganze Apostelgeschichte ist voll davon, das wisst ihr auch. Und so ist es, denke ich, ein ganz elementarer Grund für Jesus, seine Zeichen, seine Wunder, um sich einfach vor seinem Volk auszuweisen. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Retter. Ich bin der Messias. Ich bin euer Mose. Ich werde euch hier hinausführen, damit die Menschen ihm vertrauen konnten. Die einen haben ihm vertraut und die anderen, für die konnte es nicht genug Zeichen und Wunder geben. Das sagt Jesus selber. Was soll ich euch Zeichen und Wunder geben? Ihr glaubt mir eh nicht. So traurig. Bei manchen hätte Mose wahrscheinlich auch 50 Wunder machen können. Die wären vielleicht nicht mit ihm gegangen, oder? Und einfach für euch, lasst uns Jesus vertrauen. Er ist unser Mose. Vertraut Jesus als euren Mose. Er ist der, der euch rausführt. Er ist euer Erlöser. Und macht nicht den Fehler, den Israel in der Wüste gemacht habt. Guckt nicht zurück und sagt, in Ägypten ging es mir besser. Gott, ohne dich ging es mir besser. Mose, ohne dich ging es mir besser. Jesus, ohne dich ging es mir besser. In meinem alten Leben. Ja, okay, ich war Sklave, aber ich hatte wenigstens was zu fressen und zu trinken. Wenigstens das. Jesus, jetzt bin ich mit dir hier in der Wüste und mir geht's scheiße. Ja, du redest immer von dem neuen Land. Wo ist denn das? Ja, da wohnen Riesen, Digga. Ja, ich habe dir vertraut und jetzt bin ich in der Wüste. Da hatte ich wenigstens was zu essen und zu trinken in meinem alten Leben ohne dich. Leute, gebt nicht auf. Lasst Jesus nicht los. Hört nicht auf, diesem Mose nachzufolgen. Bleibt bei ihm. Vertraut ihm. Er wird uns alle ins verheißene Land führen. In unser verheißenes Land. Ins Reich Gottes. Und er ist der Einzige, der das kann. Das kann niemand anders. Und nehmt diese Zeichen und Wunder auch für uns als Zeichen. Ja, er ist derjenige. Und lasst uns dafür beten, dass auch unter uns und dass auch in unserer Uni, bei unseren Freunden, dass Gott uns erweist durch Zeichen und Wunder. Lasst uns da keine Angst haben. Lasst uns beten für Zeichen und Wunder, damit Menschen zum Glauben kommen. Es gibt Menschen, die kommen dadurch zum Glauben. Viele erleben ein Wunder und sagen, krass, es muss einen Gott geben. Lass uns dafür beten. Lass uns da mutig sein. Herr, tu durch mich Wunder. Ich weiß, das ist auch für mich kein leichtes Gebet. Also was heißt kein leichtes Gebet? Vor ein paar Jahren war das für mich kein leichtes Gebet. Ich kann das jetzt beten. Aber ich weiß, manchmal ist es eine verrückte Vorstellung, aber durch uns können Wunder passieren. Gott kann durch uns und mit uns Wunder tun. Und eure Kollegen und Freunde und so weiter zum Glauben führen. Gott kann das. Wenn er das will, wird er das auch tun. Lass uns dafür beten, dass er uns, dass er sich dadurch einfach bestätigt. Ja, ich bete jetzt. Jesus, ich danke dir für Mose und ich danke dir, Herr, dass wir in Moses Leben einfach auch sehen, so viele Parallelen zu dir, Herr. Ja, auch Mose wollte sein Volk, oder du wolltest durch Mose das Volk befreien, Herr. Und Mose war dieser Gesandte, dieser Retter. Und Herr, so bist du auch zum Retter geworden. So bist du Mensch geworden, um Retter zu werden, um zu einem Mose zu werden, um uns voranzugehen, um uns aus den Klauen des Pharao zu befreien, des Teufels, des Satans und uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinzuführen, Herr. Und Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir mit dir gegangen sind und immer mal wieder zurückschauen, sehnsüchtig zurückschauen und denken, davor ging es mir doch besser. Oder ohne Jesus würde es mir vielleicht ganz anders und besser gehen. Da könnte ich alles machen. Da könnte ich das Leben genießen. Aber mit Jesus bin ich jetzt in dieser Wüste gelandet. Herr, ich bitte dich so, dass du uns Mut machst, dir zu vertrauen, Herr. Jesus, bitte, gib uns Glauben, damit wir dir nachfolgen, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ob es in der Wüste ist oder ob du uns durch fruchtbare Täler führst, Herr. Ob wir schon das verheißene Land sozusagen vor uns sehen können, schon riechen können und wahrnehmen und schmecken können. Oder ob wir noch mitten in der Wüste sind, in der Hitze, im Sand, im Staub. und es uns nicht gut geht und wir haben Angst zu verdursten. Jesus, du siehst diejenigen von uns, die in einer Krise sind, die gerade so zweifeln an dir und die einfach sagen, mir geht's nicht gut und warum ist das so, wenn ich Gott nachfolge? Und Herr, bitte, gib neuen Mut, Jesus. Ich bitte nicht nur für uns Roots, sondern für die ganze Gemeinde, Herr. Jedem in der Gemeinde, der gerade so am Zweifeln ist, Herr, und dem es so dreckig geht, Jesus, bitte, ja, ermutige, Herr, bitte erfrische. Bitte ruf diese Geschwister neu zu dir, dass sie neu dir vertrauen können. Und ja, wir beten, dass du Zeichen und Wunder tust in unserer heutigen Zeit, Herr. Nicht, damit wir irgendwas erleben, nicht damit Action passiert oder so, Herr, sondern einfach, damit du bestätigt wirst. Herr, damit unser Glaube bestätigt wird, Herr. Damit Menschen sehen können, das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Du bist der Messias, der Retter, der Erlöser, der Menschensohn. Herr, bitte tu du Zeichen und Wunder. Herr, wenn es in deinen Plan passt, Herr, bitte benutze uns dafür. Herr, dass wenn wir beten für Kranke, Herr, dass sie gesund werden. Jesus, wenn wir für kranke Unikollegen beten, Herr, dass sie gesund werden, Jesus. Und dass sie das einfach auch merken, dass das das Gebet war, dass das Gott war. Herr, oder andere Dinge, Jesus, bitte. Ja, beweis dich, zeig dich, Herr, offenbare dich, Jesus, dieser Stadt, Jesus, dieser Welt, die so weit weg von dir ist, Herr, die so gefangen ist, Herr, wo es so dunkel ist, Herr. Bitte schenk doch Licht, Jesus. Und bitte, ja, gib uns ganz viel Glauben und Vertrauen, Herr. Amen.